Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche Almuts Pausentee. Und wie immer freue ich mich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern der Roman mit dabei ist. Ein herzliches Willkommen an dich.
Hi Almut, der ist ja sehr, sehr tragend. Dabei bist du doch eigentlich diejenige, die so ein bisschen melancholisch heute sein müsste, noch vom vergangenen Dienstagabend, oder?
Nee, geht tatsächlich.
Es gab doch diesen Abschied da in Wolfsburg.
Ja, das stimmt. Es gab diesen Abschied. Aber da bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich habe ja auch gearbeitet an dem Tag und man muss ja auch sagen, dass, also ich wusste das schon vorher, die UEFA hat ja ihre neuen Richtlinien und deswegen darf man ja nicht mehr direkt vor Anpfiff verabschieden, sondern irgendwie so mittendrin gefühlt im Aufwärmen, wo die Aufmerksamkeit im Stadion auch nicht so da ist. Und dann ist das natürlich eine andere Emotionalität oder andere Stimmungslage, als wenn das ganze Stadion sich darauf konzentriert und man dann im Fokus steht. Von daher war das alles erträglich. Da war der Tag der offiziellen Verkündung ein bisschen emotionaler. Es wurde nachher emotional. Ich war nach dem Spiel noch bei der Mannschaft im Stadion, sag ich schon, im Hotel. Und da intern war es dann ein bisschen schlimmer, sagen wir mal.
Ja, also man hat es auf den Rängen ganz ordentlich mitbekommen. Ich war ja auch vor Ort, hab mir das angeschaut, das Spiel und logischerweise auch deine Verabschiedung vorweg. Ich fand es auch vom Zeitpunkt her, nun aufgrund dessen, wie es eben von den Bestimmungen her ist, jetzt nicht ideal. Aber ich meine, es war dein altes Wohnzimmer, dein altes sportliches Wohnzimmer. Hat man, glaube ich, auch schon gemerkt und auf den Rängen ist das auch angekommen. Und ja, dann musstest du ja immer hoch und runter sprinten, dann Richtung Kommentatorenbox, danach wieder runter auf den Platz. Dein täglich Brot quasi als Expertin. Und jetzt will ich da doch nochmal reinhören, also deine Expertise vielleicht zu diesem Spiel, weil es jetzt doch nicht mehr ganz so lang hin ist bis zur EM. Und die deutschen Frauen, wir haben das sicherlich jetzt nicht als Hauptthema heute, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass du vielleicht noch was anderes hast. Aber vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze sagen, weil erste Halbzeit gegen Schottland 0-1 war ja erschreckend. Ich glaube, der Bundestrainer hat es gesagt, ne? Christian Wirk nach dem Spiel bei der PK und auch schon in der ARD. Ja, mit 80% wird es nix. Und dann war er zweimal sprachlos. Einmal, wie schwach die erste Halbzeit war und wie stark die Reaktion dann in der zweiten Halbzeit. Und dann noch binnen, keine Ahnung, wie viel waren es? 10, 15 Minuten, dann 4 Tore?
Ja, das irgendwie so. Vielleicht müsste man es handstoppen und es sind irgendwie 13,5, aber es war auf jeden Fall eine kurze Zeit. Ja, und ich habe mich auch schon gefragt, ob das so im neuen Jahr irgendwie DFB-Vorgabe ist, dass es immer eine gute und eine schlechte Halbzeit gibt, weil es das ja so
bei den Männern. Daran habe ich auch schon gedacht, wie bei den Männern. Ja.
Aber es war auch bei den Frauen, war es ja auch in Schottland in gewisser Weise so, dass die erste Halbzeit mau war und dann war die zweite Halbzeit gut und jetzt war es im Rückspiel genauso. Ja, braucht man, sagen wir mal, als Fan nicht unbedingt, außer es geht dann nachher im Gesamtergebnis so aus, dann kommst du damit zurecht. Aber gerade für die, die irgendwie mit der Leistung an der Mannschaft hängen und das beobachten, die sind natürlich ein bisschen sprachlos, wie das dann zustande kommt.
Aber Christian Wirk auch, ne? Also der Trainer,
ja, ja.
Der Trainer, der ganz nah dran ist, er sagt auch, ich weiß nicht, es ist ein menschliches Thema, sagt er, wenn du 4-0 gewinnst und dann gegen die gleiche Mannschaft ein paar Tage später denkst vielleicht rein auf 85%, er sagt, das ist dann einfach ein menschliches Thema, dass das halt passieren kann. Aber du fragst dich wirklich, wie, also was mache ich da?
Ja, aber es ist ja im ersten Spiel auch schon so gewesen und da haben sie vorher nicht gegen die gespielt. Also
das ist auch richtig, ja.
Das kann man ja nicht rausnehmen. Und die Spielerinnen haben ja dann auch gespielt, ja, vielleicht brauchten wir irgendwie diesen Anschiss in der Halbzeit, aber das war ja, das kann ja nicht wahr sein. Also dann weiß ich nicht. Vielleicht ist es wirklich so ein Mittel, dass du in der ersten Halbzeit schon mal ein Zeichen setzen musst und nach 22 Minuten 3 Leute auswechseln. Vielleicht funktioniert es dann, weil die Wechsler, die Einwechselspielerinnen, die haben ja auch gestochen. Also die haben ja das Spiel verändert einfach. Ist das auf jeden Fall kurios und wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann wird's halt auch schwierig. Klar, so in der Gruppe bei der Europameisterschaft eine Mannschaft mit Polen, die vielleicht ähnlich einzuschätzen ist wie dann Schottland. Aber wenn du da gegen Schweden spielst oder was nachher auch noch kommt, vielleicht Frankreich, Spanien, dann steht's halt zur Halbzeit irgendwie 0-3 und das dann zu drehen, ist schwierig.
Ja, Christian Wirk hat es auch gesagt, also das darfst du dir eigentlich gegen gar keine Mannschaft erlauben, gar keine. Auch nicht gegen den 24. der Weltrangliste oder Schottland. Aber erst recht nicht bei einer EM in einer Gruppenphase, wo dann eben, selbst wenn es nur die Polinnen nur in Anführungszeichen als vermeintlich eher noch der schwächere Gegner, das darfst du dir einfach nicht erlauben. So, jetzt habe ich dir deine Zeit für deine Anekdote weggenommen, aber wahrscheinlich hast du trotzdem noch eine für uns.
Also ich hätte theoretisch eine im Kopf, ja. Ja, Anekdote, ich habe auch gedacht, so ist mal der Anlass, ich könnte noch was aus den USA erzählen, weil wir ja so bei Verabschiedungen waren und um dieses Thema dann auch abzuschließen. in Deutschland und auch in Europa ist es ja immer so gang und gäbe, dass man bei Verabschiedungen auf dem Platz dann entweder, ob es jetzt Vereins- oder Verbandspräsidenten, Sportdirektoren, Verantwortliche irgendwie hat, die einem dann die Blumen überreichen und dann Danke sagen. Und ist ja auch irgendwie schön. Auf der anderen Seite habe ich in den USA erlebt, wie es sein könnte. Also in Kansas City war es Usus. Egal, ob man ein bestimmtes Jubiläumsspiel hatte oder ob danach tatsächlich das Karriereende war. Das habe ich ja auch bei meiner Young, also Mitspielerin erlebt, der Daisy. Da sind nicht die Funktionäre auf dem Platz mit den Spielerinnen, sondern da wird die Familie eingeladen und die Ehepartner und also eigentlich alle, die die Spielerin dahin gebracht haben, wo sie hingekommen ist, die sie begleitet haben, die sie unterstützt haben. Und da kann die Spielerin auch selber aussuchen, wen sie auf dem Platz haben möchte, um sich sozusagen mit denen dafür zu bedanken. Und diesen Gedanken, der kommt ja in Deutschland gar nicht auf. Von sich aus, also ich habe das vorher auch noch nie gesehen und ich habe dann halt hinterher nachgefragt, sag mal, wie ist denn das entstanden? Sagen sie, naja, also ob ich jetzt dem Verbandspräsidenten die oder auch meinem Vereinspräsidenten die Hand schüttel, das ist ja gar nicht so viel wert, sondern wenn ich meinen Eltern die Möglichkeit gebe, vor dem Spiel auch mit da zu sein und die Kulisse zu genießen, ist das natürlich was Besonderes und ich habe das so mitgenommen, habe gedacht, wow, irgendwie eine richtig, richtig coole Sache und da merkt man dann auch, ja, so ein anderes Denken, dass das nicht tabu ist oder dass man sagt, man muss jetzt dem Vereinspräsidenten da die, oder der Präsidentin auch, ne, oder den Eignern die Bühne geben, sondern man gibt es wirklich der Spielerin mit ihrem Umfeld. Fand ich cool.
Die Plattform gehört dann eben denjenigen, die der Spielerin oder dem Spieler irgendwie nahestehen. Ja, wie du es gesagt hast, die da hingebracht haben und ich glaube, bei dir in Wolfsburg war es ja auch so, ne? Family, Kids, Mann, alle waren da, in der Loge haben zugeguckt, aber hätten theoretisch nach diesem Vorbild ja auch um Rasen stehen können mit dir beispielsweise.
Ja, das ist richtig. Ich meine, ich bin ja sowieso eine, die versucht so ein bisschen das Privatleben da rauszuhalten. Da wäre es nochmal die Frage gewesen, wenn ich mir das hätte aussuchen können, ob ich es überhaupt wahrgenommen hätte.
Das ist eine andere Sache, ja.
Ist eine andere Geschichte, aber fand ich auf jeden Fall in den USA beeindruckend und hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und in dem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, irgendwann werde ich die Gelegenheit haben, im Podcast darüber zu sprechen. Und die Gelegenheit kam sogar schneller als gedacht.
Das war der perfekte Anlass. Dazu, wie finde ich jetzt eine Überleitung zu deinem Thema? Gar nicht, hau raus.
Nee, genau, gar nicht. Doch, ich finde eine Überleitung zu meinem Thema, denn es gibt ja immer so viele Dinge, die jedes Jahr wieder aufploppen, wie ne, in der Karriere, Momente, spannende Spiele, Spitzenspiele und so weiter. Und man hatte sich in den letzten Jahren schon dran gewöhnt, dass es eins der Spiele der Bundesliga-Saison ist, wenn München gegen den BVB spielt, Bayern gegen Dortmund. Und jetzt ist es am Samstagabend soweit, aber eigentlich ist es ja gar nicht so ein richtiges Topspiel.
Du siehst mich grinsen so ein bisschen. Nicht, weil ich es jetzt unbedingt heute Abend in unserer Podcast-Folge erwartet habe, sondern weil ich grundsätzlich dachte, naja, Champions League und die beiden Mannschaften sind noch dabei, beide verloren, aber könnte ja Thema werden. Aber weil wir intern bei uns in der Redaktion natürlich viel darüber gesprochen haben, wir werden am Wochenende ein Interview haben mit Didi Hamann, dem Sky-Experten, mit dem ich genau darüber gesprochen habe, nämlich, dass er diese beiden Mannschaften immer wieder in den Fokus nimmt, wenn er kritisiert und dass er immer kontrovers ist, wenn er da seine Meinung äußert und es meistens über die beiden Mannschaften geht, die jetzt aber aufeinandertreffen und dass die letzten Male schon nicht immer mehr das Topspiel des Wochenendes war oder das Topspiel des Spieltags. Klar, von den Namen her schon, aber am Ende in den letzten Jahren oder im letzten Jahr war es dann eher Leverkusen. Gut, ich meine, Dortmund ist fast Meister geworden, das ist noch nicht ganz so lange her, wirkt nur schon wahnsinnig lange her. Da war natürlich Dortmund-Bayern noch das Duell. Aber es wirkt, und das ist dann der Punkt, es wirkt schon so, als wäre es jetzt gerade halt, und ist es auch nicht mehr, der heiße Scheiß des Spieltags.
Ja, auf der anderen Seite sind es ja wirklich die beiden aktuellen deutschen Viertelfinalisten in der Champions League. Das ist ja schon dann außergewöhnlich, dass sie da noch drin sind. Aber wenn man sich die Tabelle anguckt, ist es natürlich nicht irgendwie Erster gegen Zweiter, Erster gegen Dritter, sondern die Dortmunder kämpfen noch darum, dass sie vielleicht irgendwie die Chance haben, noch ins internationale Geschäft zu kommen. Und die Bayern kämpfen darum, ihren Abstand zu halten und damit die Chance zu haben, vorzeitig Meister zu werden. Aber da Dortmund ja auch dann die Mannschaft ist, die nachher im Laufe der Saison auch noch gegen Leverkusen ran muss, könnten sie ja tatsächlich das Zünglein an der Waage sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Und es hat ja auch noch so ein bisschen ein anderes Geschmäckle, also wenn du jetzt ne Trainer, den lieben Herrn Kovac anguckt mit seiner Bayern-Vergangenheit, ist für den garantiert dann auch nochmal was Besonderes. Und Bayern Dortmund hat ja immer so ein, ja, irgendwie was Gewisses. Und dann siehst du ja auch noch diese Parallelen von wegen Verletzungsmisere bei den Bayern, bei den Dortmundern, ne, leider ein paar schwere Knieverletzungen und so weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Duell und ob das jetzt den Ausgang der Saison maßgeblich beeinflussen wird oder auch nicht. Und ob es auch dem Topspielcharakter an einem Samstagabend gerecht wird.
Also ich glaube, letzteres, trotz dessen, dass das jetzt eben nicht 1-2 ist oder zumindest 1-3 und es nicht im direkten Duell um was geht, sozusagen. Trotzdem wird das ein interessantes Match, weil jetzt eben auch beide unter der Woche in der Champions League halt entscheidende Spiele verloren haben. Die Dortmunder sogar jetzt eine richtige Reise bekommen haben, was dann aber klar als Barca kontern konnte. Dann passiert es eben mal mit Jamal, Lewandowski, Rafinha, da haben die natürlich vorne Power ohne Ende. Die Bayern haben ihre Müllersche Abschiedsromanze so ein bisschen in Sand gesetzt. Kommt der rein? Ich habe es gestern fast schon innerlich, wie viele wahrscheinlich, sich selber prophezeit, so wenn jetzt kommt Thomas Müller, natürlich macht er das 1-1. Eigentlich musst du zumindest mit diesem 1-1 dann rausgehen, finde ich, aus Münchner Sicht. Das heißt aber, beide sind irgendwie, weiß nicht, was du dazu sagst, aber beide sind natürlich jetzt gefordert. Wie du sagst, Dortmund kämpft noch um irgendwie Europa League, vielleicht sogar Champions League, 5 Punkte sind's. Die Bayern wollen vor Leverkusen den Abstand halten. Aber ja, wie siehst du die Wirkung dieses Champions League Abends? Dortmund deutlich verloren und Bayern, wie gesagt, unnötig und unglücklich dann auch mit diesem Fehler von Bowie kurz vor Schluss zum 1-2.
Also die Bayern ja völlig unnötig, auch wenn man das Chancenverhältnis sieht. Ne? Die Bayern müssen eigentlich schon in Führung gehen und dann macht Inter irgendwie gefühlt mit der ersten richtigen Chance ja eine Watschen ins Gesicht der Bayern. Und die waren halt gnadenlos effektiv, aber so kennt man ja auch italienische Mannschaften, dass sie dann einfach auf internationaler Bühne genau das dann ausnutzen. Und die Dortmunder, die waren ja auch nicht komplett chancenlos. Sie hätten halt ihre Dinge umsetzen müssen. Da waren die Spieler von Barcelona auch wirklich abgeklärter. Und natürlich hat es dann im Verlauf des Spiels auch ein bisschen Überhand genommen, ne? Dass halt, ja, man die Dominanz von Barca gesehen hat. Das ist aber auch in einem Heimspiel in Barcelona nichts Ungewöhnliches. Und dann auch, wenn sie in diesen Flow kommen, in diesen Spielfluss. Und bei einem Stand von 2-0 hat man so gedacht, Mensch, da sind die Dortmunder vielleicht gut bedient, wenn sie das mitnehmen. Da ist noch eine Chance da, zu Hause vor der gelben Wand das irgendwie zu drehen. Aber 4-0 ist schon...
Das ist dann ein bisschen sehr dolle, ne?
Schon ganz schön hart, weil die haben ja auch wirklich ein paar Chancen vergeben. Weiß nicht, so in der ersten Halbzeit, wo jeder denkt, Guirassy steht im Abseits und er trifft den Ball nicht, wo du sagst, das passiert ihm die ganze Saison nicht.
Geht gar nicht, ne? Weil er da irgendwie schon abschaltet, dann... Ja, das ist natürlich bitter.
Und Chesney liegt am Boden, also er muss ihn ja gefühlt nur irgendwie mit der Fußspitze drüber rollen lassen, dass er so Volley halb hoch ins Tor geht.
Ja, gerade Heimstadion hast du gerade gesagt. Ich finde dieses Stadion so irre, ich war leider noch nie da. Dieses Olympic Luis Companies oder keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, da oben auf dem Berg.
Ich glaube, die sagen Stadio Olimpico, das reicht dann, Stadio, dann weiß jeder, was gemeint ist.
Ja, wegen mir auch das da oben auf dem Berg, glaube ich. Das ist echt eine Wahnsinnskulisse, natürlich irgendwie nicht vergleichbar mit dem Camp Nou, aber irgendwie irre. Kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, dass das da wahnsinnig Spaß macht, auch gerade als Heimmannschaft zu spielen. Ja, die Dortmunder, ich finde auch, da war irgendwie so ein bisschen mehr drin. Die hatten irgendwie die großen Möglichkeiten, da vielleicht Barca ein bisschen mehr zu kitzeln und vielleicht irgendwie ranzukommen. So ist es jetzt schon echt eine Riesenaufgabe, ist fast schon untertrieben. Aber deswegen, ich bin so gespannt auch auf deine Meinung, weil du auch die ganzen Verletzten angesprochen hast. In dieser heißen Phase, das ist in der Ballung, ist es schon, wir haben ja öfter jetzt schon über Verletzungen gesprochen, glaube ich, in den Folgen zuvor irgendwann mal. Ein, zwei Mal auch schon über Testegen, aber auch über die medizinische Abteilung und über diese Statistik haben wir mal eingangs in einer der allerersten Folgen gesprochen. Das ist schon massiv, was da bei den Bayern abgeht, was Verletzungen angeht. Jetzt kannst du natürlich nicht jede mit der anderen vergleichen. Upamecano kannst du nicht mit Musiala vergleichen, nicht wiederum das mit Davis, aber das
es
ist schon
Impact. Es sich irgendwie
Impact,
so ein bisschen.
Ja.
Und man weiß ja auch, ja, die Phase am Ende der Saison und auch gerade dann so, es ist ja ganz oft, dass es ab Ende März irgendwie anfängt, dass Ermüdungserscheinungen auch einfach kommen und wenn du dann noch weiter englische Wochen hast. Aber dann siehst du normalerweise das Licht am Ende des Tunnels und jetzt kommt halt auch noch so eine Club-WM obendrauf, die für die Vereine ja eine Rieseneinnahmequelle ist und damit auch wichtig ist. Ich bin richtig gespannt, wie es am Anfang der nächsten Saison aussieht, in Bezug auf die Spieler, wer fit ist und wie es dann da weitergeht, weil das ist jetzt gerade eine Tendenz da und du kannst ja nicht mitten in einer Saison so eine Tendenz unterbrechen. Also du kannst ja nicht plötzlich mehr Fitnesstraining oder mehr Präventionstraining machen, weil du dafür gar keine Zeit hast, wenn du alle 3-4 Tage spielst. Und wenn dann die Spieler auch noch zur Nationalmannschaft abgestellt werden, wo oftmals ja ein ganz anderer Trainingsrhythmus herrscht. Also man spricht im Sport, im Leistungssport, egal welche Sport, das ist ja immer von Periodisierung auch. Und da hat natürlich jeder Trainer und jedes Trainerteam auch seine eigene Philosophie. Und man versucht es zwar irgendwie abzustimmen, aber es reicht schon, wenn man vielleicht in der Heimmannschaft im Verein gewohnt ist, dass ein Abschlusstraining, sagen wir mal utopisch, irgendwie 45 Minuten dauert. Und dann wird bei der Nationalmannschaft vielleicht ein Umfang gefahren von 85 Minuten. Dann bist du plötzlich bei einem Doppelten und der Körper ist da eventuell gar nicht drauf eingestellt. Und dann hat das ein paar Prozent Auswirkungen auf das Spiel am nächsten Tag.
Es sind die Prozente, die dann am Ende irgendwie den Ausschlag geben. Es ist irgendwie auch die Betreuung. Ich habe das in der Recherche dann auch gemerkt, als ich dieses Thema so ein bisschen versucht habe, mal näher zu beleuchten, was da eben auch für Dinge passieren jetzt im Extremfall bei der medizinischen Betreuung, die dann nicht nah genug dran ist oder wo sich dann Experten einschalten, die dann nur die Interessen des Clubs oder viel zu viel die Interessen des Spielers berücksichtigen und so weiter. Aber ich finde diesen Club-WM-Gedanken ganz spannend. Auch da sind wir wieder. Bayern und Dortmund nehmen für Deutschland teil. Das heißt ja auch, da werden wir sie dann auch wieder sehen, wenn wir sie vielleicht ab dem Champions-League-Halbfinale dann nicht mehr mit dem nationalen Parkett sehen und höchstwahrscheinlich zumindest nicht beide. Die Bayern, vielleicht drehen sie das im San Siro noch. Aber ich habe heute was Lustiges gelesen. Die Chancen in Mailand San Siro, also sind null. Fand ich ganz lustig.
Ein schönes Wortspiel, ein schönes Teekesselchen, wie man so schön sagt.
Aber nee, das glaube ich eben nicht. Die sahen mindestens 30, 70 oder vielleicht sogar 40, 60, sag ich mal, also dass da noch was geht. Will aber sagen, diese Club-WM, gerade bei den Mannschaften, die jetzt so extrem gebeutelt sind von vielen Spielen und eben vielen, vielen Verletzungen. Also Schlotterbeck jetzt bei den Dortmundern, die ja irgendwie gehofft haben, dass sie da zumindest, ist einer der konstantesten Spieler, dass sie da in der Abwehr zumindest dann irgendwie Konstanz haben können. Und bei den Bayern, wie gesagt, da ist ja quasi in der Abwehr gar nichts mehr über. Das stellt sich ja schon fast von alleine auf. Da musst du ja schon fast irgendwie den Balljungen vom Deutschlandspiel hin irgendwie reinstellen.
Ja, also man muss ja sagen, wenigstens sind beide nicht im Pokalfinale. Das ist schon mal ein Spiel weniger, aber sie werden auch abstellen müssen zum Nations League Final Four, beziehungsweise überhaupt zur Quali-Phase.
Der Sommer ist voll.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber nochmal auf das Spiel am Samstag zurückzukommen. Da kannst du jetzt ja auch mal sehen. Ich meine, Dortmund hat immer noch eine verbesserungswürdige Auswärtsbilanz. Bayern ist die Top-Heimmannschaft. Also auf dem Papier sind ja die Chancen nicht ganz so groß für die Schwarz-Gelben.
Nee, das stimmt schon. Ich glaube, Thomas Müller hat's gesagt nach dem Spiel gegen Inter, als er da so ein bisschen angefasst war, dass es ihm irgendwie in den Fragen zu viel um Thomas Müller und zu wenig ums Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League ging. Er ist ja nicht Farewell.
Er macht keine Farewell-Tour.
Ist keine Farewell-Tour, zur Farewell-Tour verabredet. Deswegen hat er auch da gesagt, nee, ich denke gar nicht so richtig ans Spiel gegen Dortmund. Ich denke mehr an das Spiel in Mailand. Das ist interessant, weil 6 Punkte Vorsprung vor Leverkusen, lass die mal jetzt gegen BVB verlieren, Leverkusen gewinnt parallel, dann sind es nur noch 3. Aha. Dann wird es aber nochmal ganz schön enges Höschen. Also daher.
Auf der anderen Seite muss man es auch andersrum sehen und sagen, sie haben sich die 6 Punkte erarbeitet, um sich in dieser Phase auf die Champions League konzentrieren zu können.
Gut, das hat jetzt BVB noch nicht halt so richtig nicht gut kann. Geklappt. Aber gut, da war ein Musiala noch nicht verletzt und kein Davis. Und ja, das war wirklich bitter mit Musiala dann natürlich auch, ne? Also auch Richtung Nations League. Bei Schlotterbeck genauso, also 2, die auch in der Nationalmannschaft eine große Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern genau für dieses Spiel in diesem Sandwich zwischen Inter den BVB sehr gerne zu Hause empfangen in der Allianz Arena, um denen nochmal zu zeigen, der Flick, der hat's euch gezeigt, wir zeigen es euch auch nochmal. Ja, auch interessant, Kovac hat ja irgendwie mit seinen, erst mit dem Ex-Club zu tun und dann mit dem, der ihm nachgefolgt ist in München. Also auch das ist ja irgendwie hochinteressant, viel mit seiner Vergangenheit irgendwie zu tun. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern das Spiel nochmal richtig anziehen, um sich auch warm zu machen und heiß zu machen fürs Inter-Rückspiel. Ich traue den Dortmund dann in München am Wochenende nicht viel zu, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also irgendwie sind die Dortmunder für mich so unberechenbar und eine richtige Wundertüte. Dann haben sie mal, zaubern sie mal wieder einen raus und deswegen gibt's für mich auch noch eine Wahrscheinlichkeit, dass die Dortmunder da in München doch noch was reißen, weil vielleicht, wie ein Thomas Müller gesagt hat, die Münchner sich irgendwie mehr auf das Spiel in Mailand konzentrieren. Naja, schauen wir mal. Aber wir müssen ja dazu keine Hot Takes abgeben. Das kann man sich ja selber aussuchen, wenn wir zu der Kategorie kommen.
Wollen wir jetzt zu den Hot Takes kommen?
Wir sind gut in den letzten 2 Wochen.
Das stimmt. Ich gebe die Glückwünsche direkt mal weiter. Du hast gesagt, dass nur ein Nord-Team
Club verliert.
Von den 4, es hat dann am Ende Wolfsburg erwischt. Das hattest du, glaube ich, so im Hinterkopf schon, ne? Da kann es kippen.
Ja, die Wolfsburger sind leider ein bisschen unkonstant. Gucken wir mal, ob sie das dann irgendwie nochmal jetzt umreißen oder ob dann vielleicht auch irgendwann wieder mal ein Trainerwechsel ansteht oder so. Dafür sind die Wolfsburger mittlerweile auch schon bekannt in den letzten 10 Jahren. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Trainer da waren, aber es kann ja nicht immer nur am Trainer liegen.
Also die Unruhe ist auf jeden Fall in Wolfsburg da. Das sagen auch die Kollegen, die in Wolfsburg arbeiten, von der Wolfsburg Allgemeine. Liebe Grüße an der Stelle, die ich ja dann beim Spiel der Frauen auch getroffen habe.
Da konntest du das auch noch nutzen.
Da konnte ich das auch noch nutzen, beziehungsweise die Woche zuvor haben wir ja das exklusive Interview auch gemacht mit Julian Nagelsmann. Auch das fand in Wolfsburg statt. Da hatte ich ein bisschen Möglichkeit, mal da reinzugucken. Also ich bin mal gespannt, was die Wolfsburger machen. Aber wie gesagt, die Kieler haben es dann irgendwie gewuppt. Bremen hat Frankfurt
Kiel hat richtig gut gespielt in Mainz. Und ja. Bremen, ja, gegen Frankfurt. Da hat auch nicht jeder mit gerechnet und St. Pauli war jetzt gegen Gladbach eigentlich auch die bessere Mannschaft.
Eben, also das sind verdiente Punkte, so Punkt aus. Heidenheim hat in Leverkusen nichts geholt, aber war dann irgendwie ein Lucky Punch, aber...
Ich wollte gerade sagen, Heidenheim hätte es...
Aber ich bin ja auf den Sieg gegangen, ne? Ja. Ich habe gesagt, die gewinnen. Dementsprechend ist es an dir, in Führung liegend 7-6, jetzt auch mit dem nächsten Hot Take vorzulegen fürs Wochenende.
Also letztes Mal habe ich ja was Neues gemacht, hat mir Glück gebracht, vielleicht mache ich diesmal wieder was Neues. Und ich sage jetzt einfach mal, wir haben ja 9 Spiele immer am Spieltag. Ich sage, es gibt zwischen 23 und 25 gelbe Karten an diesem Wochenende.
Ui, das ist Endspielen. Also, ja, das ist ja gut. 23, 24 oder 25.
Genau.
Gelbe Karten, nicht weniger, nicht mehr. Okay, das sind dann so irgendwie, das sind ja weniger als 3 im Schnitt, nur wenig. Okay, also eine gelbe...
Trotzdem eine relativ präzise Zahl.
Ja, stimmt. Ich fand diesen Schiedsrichter übrigens beim Dortmund-Spiel, also gerade so in der ersten Halbzeit, fand ich das vogelwild, was der Norweger da gemacht hat. Es war ein klares Foul an Chukwue Mekka, das sieht er nicht. Dann wird Adeyemi eigentlich vor diesem Tor, muss man ja sagen, eigentlich gefoult. Oder es war irgendwie ein Zweikampf, wo man nicht unbedingt sagen würde, wer war da jetzt zuerst, der Gefaulte. Beziehungsweise dann auch gelb zu geben dafür, also Freistoß hin oder her, aber gelb. Und dann stand er einmal im Weg beim Konterversuch. Also das war ganz, ganz vogelwild.
Ja, ja, also da war in irgendwie alle Richtungen von, es war gar kein Foul und ich gebe was, bis es war eigentlich ein gelbwürdiges Foul und es ist nix. Ja, ganz verrückt. So ist es, haben wir ja beim Länderspiel. Das ist auch eine Gemeinsamkeit in Wolfsburg auch erlebt.
Die stimmt.
Tschechien war auch nicht immer auf
teils
einer geraden Linie.
Ja, ja, das stimmt. Ja, aber bei dem Spiel der Norweger, Espen Eskas, ist ein bisschen eskasliert.
So,
und ich mache jetzt Feierabend mit meinem Hot Take. Ich sag, dass das Topspiel, das wir eben angesprochen haben, zwischen Dortmund und Bayern, 4 Tore beinhaltet und die Hälfte davon durch oder nach Standardsituationen fallen.
Okay. Ja, nehmen wir doch jetzt einfach mal so mit. Dann hat der Dortmund doch eine Chance, oder?
Ja gut, es kann natürlich auch 4-0 sein und zweimal. Schlotterbeck kann die Ecken jetzt ja nicht mehr treten bei Dortmund. Der hat das ja hervorragend gemacht, da als Scorer, als Vorlagengeber von der Ecke. Aber das kann er jetzt ja nicht mehr, leider. Eine gute Besserung der Stelle an alle Verletzten. Von Musiala über Schlotterbeck bis hin zu Upa und Neuer und wie die alle heißen. Sei an der
genau.
Stelle auch nochmal gesagt.
Gute Besserung kann man immer wünschen. Aber wir haben ja noch das deutsche Duo mit... Ecken, ne? Kimmich, Goretzka oder so.
Stimmt, da geht das. Also ich würde sagen, mindestens 4 Tore und die Hälfte davon, also mindestens 2 davon dann durch.
Aber zählt bei dir als richtiges Standardtor der Elfmeter mit rein oder nicht?
Ja, ein Elfmeter ist ein Standardtor, ne?
Das wollte ich ja nur mal klarstellen.
Da merke ich schon. Da geht's dir als Leistungssportlerin, als ehemalige, jetzt muss man ja sagen. Geht's dir aber jetzt wirklich hier um, da geht's dir um die Wurst, ne? Mit dieser knappen Führung da im Rücken.
Naja, weil du hier jetzt auch gerade von Kombination gesprochen hast, ne? Schlotterbeck tritt nicht mehr die Ecken und so. Das ist ja ein Unterschied, ob der Kane jetzt zwei Elfmeter reinmacht oder ob da jemand einen Freistoß oder eine Ecke reinbringt.
Ich hab
ja
gesagt,
oder vielleicht ein Einwurf. Ist ein Einwurf, zählt der auch mit rein? Wie viel Station muss vom Einwurf Passstation, dass es noch
gesagt,
zählt?
Ich habe gesagt, durch oder nach Standardsituation. Nennen wir Ecken, Freistoß und Elfmeter.
Gut, Einwürfe nicht.
Nee.
Dann passieren zwei Tore nach Einwürfen.
Jetzt haben wir auf jeden Fall was zu tun beim Zugucken, ganz genau zugucken. Ihr da draußen hoffentlich auch. Schreibt uns mal vielleicht in die Kommentare, was ihr denkt, wie dieses Topspiel ausgeht und wie wichtig es noch werden kann. Lässt sich dann ja sehen. Almut, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Heute in Plauderlaune.
Wieso nur heute? Eigentlich doch immer. Aber man merkt, ne? Man merkt, mir geht es ein bisschen besser.
Ja, ja.
Ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast nach 4 oder 5 Podcast-Folgen mit Angeschlagenheit. Ich bin ganz froh. Soll auch so bleiben.
Deswegen gingen die Genesungswünsche auch in Richtung der Spieler und nicht in Richtung mehr von dir.
Das ist nett, aber du hast dich jetzt so dran gewöhnt. Ich bin gespannt, wem wir nächste Woche dann Genesungswünsche schicken.
Na gut, vielen Dank. Schönes Fußballwochenende euch und genießt die Sonne, solange sie da ist.
So machen wir das. Alles
du
Gute.
Auch.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.